ARD.
Herzlich willkommen zur Spreepolitik, heute mit einer Sonderausgabe zum Jahreswechsel, in der wir nicht zurückblicken auf ein durchaus ereignisreiches Jahr im landespolitischen Berlin. Das haben wir in unserer Folge am 20. Dezember getan, sondern wir schauen nach vorn. Was erwartet uns 2025 in der Landespolitik in Berlin? Und zwar besonders bei drei großen Themen: Haushalt, Geflüchtete und das ewige Projekt Verwaltungsreform. Wir holen unsere Glaskugel hier raus bei der Spreepolitik, und damit da am Ende nicht nur meine Fettfingerabdrücke drauf hinterlassen, habe ich mir Unterstützung geholt. Bei mir im Podcaststudio sind Sabine Müller, Dorit Knieling und zugeschaltet aus dem Roten Rathaus Jan Menzel. Grüßt euch.
Hallo.
Hallo.
Hallo auch von mir.
Wir kommen zu unserem ersten großen Thema, das uns 2024 das ganze Jahr begleitet hat und dann vor allem intensiv am Ende des Jahres, das Thema Haushaltskürzungen. Über die vielen Details dieser ganzen Haushaltsdebatte haben wir ja hier im Podcast immer wieder gesprochen, auch über Projekte, die gekürzt werden und so weiter. Jetzt schauen wir darauf, wie sich das 2025 auswirkt. Jan, kann man vielleicht nochmal das Ausmaß dieser Haushaltskürzungen für das, was im Berliner Haushalt, in der Berliner Politik überhaupt noch möglich ist, nochmal kurz umreißen? Drohen uns da jetzt die, wie die Opposition teilweise sagt, die Sarrazin-Jahre Teil 2?
Also ich glaube, die Fortsetzung von Sarrazin-Jahren, die gibt es jetzt nicht, aber das macht es, glaube ich, auch gar nicht unbedingt erfreulicher, denn das, was an Kürzungen beschlossen wurde, das kann man jetzt sozusagen zahlenmäßig auf dem Papier sehen, aber die Auswirkungen, die werden wir erst im nächsten Jahr wirklich spüren. Das wird dann auch Menschen betreffen, die im Sozialbereich zum Beispiel oder im Bildungsbereich ihren Job verlieren, es sei denn, ein Wunder geschieht. Wir werden auch sehen, dass manche Vorhaben, die schon seit Ewigkeiten in der Pipeline sind, die gebaut werden sollen, dass die dann doch wieder nicht kommen oder auf St. Nimmerlein verschoben werden. Das ist anders als bei Sarrazin, wo unmittelbar und sehr viel schneller klar wurde, wo es wehtun wird. Das hat sich dann auch durch die, ich sag mal, Ehrlichkeit der Protagonisten damals deutlicher abgezeichnet. Und man muss eben sagen, damals wurden ja auch sehr massive Einsparungen im öffentlichen Dienst vorgenommen, die es so nicht geben soll, erklärtermaßen. Das ist auch ein Unterschied. Aber es wird anders und auch sehr schmerzhaft für viele doch deutlich werden, dass Berlin die letzten Jahre über seine Verhältnisse gelebt hat.
Ich glaube, Jan, du hast das gerade ganz richtig gesagt, 2025 wird dann, glaube ich, das Jahr, oder ich meine, das ist ja bei jedem Haushalt so, muss man ehrlich sein, aber wir kommen jetzt dann von der Theorie in die Praxis, weil bisher haben wir immer nur darüber geredet, was könnte passieren, wie weh könnte das tun, aber wir werden halt jetzt sehen, wo tut es tatsächlich weh. Und ich meine, wir haben in den letzten Wochen, also wirklich kurz vor dem Jahreswechsel, bevor dann auch der Haushalt verabschiedet wurde im Abgeordnetenhaus, es war so viel hin und her, es haben so viele Leute gezittert. Dann hieß es entweder teilweise offiziell, wir haben Kürzungen zurückgenommen, oder es hieß teilweise inoffiziell, ach, wird schon alles gar nicht so schlimm, irgendwo finden wir doch noch was und vielleicht schieben wir noch ein bisschen hin und her im 25er Haushalt. Aber tatsächlich sozusagen jetzt gilt's, jetzt werden wir wirklich sehen, was heißt das Ganze in der Praxis.
Ja genau, wir haben ja so ganz viele Beispiele, gerade aus dem Sozialbereich, Betreuung von Kindern, Bildung für Kinder und so weiter, wo überall ganz schmerzhaft weggekürzt worden ist. Und die Träger haben uns ja dann auch immer wieder gesagt, das Geld reicht vielleicht noch bis Ende Februar. Und dann? Und dann machen sich die Leute natürlich Sorgen. Habe ich meinen Arbeitsplatz noch? Wird vielleicht doch noch irgendwo Geld aufgetrieben oder wird es irgendwo noch hinterhergeschoben? Oder ist dann tatsächlich Schluss? Also es wird wirklich Leute richtig schmerzhaft treffen, und gerade in diesen ganz sensiblen Bereichen, wo es ja um Menschen geht letztlich, um Kinder, Betreuung von behinderten Menschen und so weiter und so fort, das wird schon Leute richtig treffen und da wird es eine richtige Welle geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Viele werden das wohl gar nicht Januar, Februar unbedingt direkt spüren, weil viele dieser Kürzungen sind ja auch noch gar nicht klar gewesen, das heißt also so richtig festgezurrt war das noch gar nicht, und zum Beispiel für die neue Philologie der Humboldt-Universität, die müssen jetzt sich auf eine neue Finanzierung umstellen. Das Ganze wird also Verzögerungen mit sich bringen, sodass die so richtig sparen können erst spätes Frühjahr, früher Sommer. Und dann ballt sich das natürlich alles dann in der zweiten Jahreshälfte vor allem. Jan, kann das sein, dass dann so der richtige Sparzwang so richtig erst in der zweiten Jahreshälfte zu spüren sein wird? Weil für eine Kürzung muss ja auch irgendwie geplant werden.
Ja, kurze Antwort, ja, auf jeden Fall. Du hast dieses Beispiel der Philologie der Humboldt-Universität ja genannt. Da ist ja letztlich auch so ein Trick zur Anwendung gekommen, dass man sagt, ah, wir können das im normalen Haushalt nicht bezahlen, dann machen wir was anderes. Das heißt dann alternative Finanzierung, darüber hast du ja auch berichtet. Das ist letztendlich aber auch ein Modell, was noch gar nicht so ausbuchstabiert ist. Am Ende geht es da auch um Schulden, die werden nur woanders aufgenommen und da ist die Schuldenbremse nicht dagegen, aber es sind am Ende auch Schulden. Und da kann man noch gar nicht genau sagen, wird das wirklich klappen und wie soll das gehen? Wer nimmt die Schulden auf? Wer baut das dann? Wer zahlt das zurück? Und da gibt es so sehr viele große Dinger. Es gibt auch das Robert-Koch-Forum noch, das ist so ein Backsteinbau in Mitte, neben dem ARD-Hauptstadtstudio. Das soll auch ertüchtigt werden, 50 Millionen. Wir haben das Herzzentrum der Charité. Wir haben die Elektrobusse der BVG, die angeschafft werden sollen. All diese Dinge, die sollen anders alternativ finanziert werden. Und wenn da am Ende was platzt, dann ist auch plötzlich diese ganze Einsparsumme eigentlich wieder hinfällig, weil man gar nicht so richtig weiß, ist das Projekt dann wirklich tot? Kann man dann auch die Einsparsumme mobilisieren? Und wir haben auch so viele andere Posten im Haushalt, wo die Koalition auch so ein bisschen nach dem Prinzip Hoffnung kalkuliert, nach dem Motto, ja, das sind Gelder, die werden gar nicht ausgegeben. Ist man sich da wirklich sicher, dass das Geld bleibt am Ende einfach liegen? Bleibt das wirklich liegen? Also das sind wirklich noch so viele offene Baustellen, dass man, glaube ich, erst im Jahresverlauf richtig sehen wird, wo es reinknallt und am Ende auch noch sehen wird, vielleicht das, was hier großartig als Einspar-Konsolidierungssumme 3 Milliarden verkündet wurde, das ist vielleicht auch nur auf dem Papier da und gar nicht in Wirklichkeit.
Und es ist ja nicht so, als wäre quasi nach der Haushaltskürzung nicht vor der Haushaltskürzung, denn die nächste Runde steht ja schon an. Der nächste Kürzungsbetrag ist auch schon bekannt, nämlich auch im nächsten Haushalt müssen dann 2 Milliarden Euro weggestrichen werden. Und wir brauchen, Jan, da werden wir dann wieder sehr viel drüber berichten, wir brauchen ja dann einen neuen Doppelhaushalt, nämlich 26, 27.
Das ist ja der normale Rhythmus, das wird so sein und wir werden dann wahrscheinlich sowas Überlappendes sehen, dass man irgendwie noch im laufenden Jahr, in dem laufenden Haushalt nachbessern, nachsteuern, nachkürzen muss, um über die Runden zu kommen, um nicht ein riesiges Defizit aufzuhäufen und parallel dazu schon mit Beratungen beginnt für die darauffolgenden beiden Jahre, wo auch nicht wirklich klar ist, wie man das strukturell meistern kann, wenn man nicht sozusagen irgendwo noch eine Geldschatulle findet. Und wenn bis dahin die Schuldenbremse fällt, was ja nicht unbedingt zu erwarten ist. Deshalb, da glaube ich, hat die Koalition zumindest nach meiner Wahrnehmung noch keinen wirklichen Plan vorgelegt, wie sie das in einem ordentlichen Prozess machen will. Und das wäre ja notwendig, weil was wir jetzt erlebt haben, war ja so ein Kürzen im Hinterzimmer. Da haben vielleicht manche Projekte besonders laut gekräht und geschrien und gesagt, Hilfe, Hilfe geht nicht. Die wurden dann nochmal in einer letzten Sparrunde nochmal ausgenommen. Zu Lasten anderer, aber das kann ja auf Dauer eigentlich kein transparentes, seriöses, demokratisches Verfahren sein, dass man solche Entscheidungen von dieser Tragweite auf die Art und Weise trifft.
Es wird ja auch übrigens spannend, 2 Milliarden, da gibt es ja auch schon wieder ganz andere Erzählungen, dass gar nicht so viel gespart werden muss, weil angeblich so strukturell 2025, also im kommenden Jahr, gespart wird, dass diese 2 Milliarden sich wie ein Wunder auflösen werden. Also ich bin da sehr gespannt. Da gibt es ja auch die Gegenerzählung. Nein, es wird so kommen, dass man nochmal 2 Milliarden über 26, 27 einsparen muss. Wir dürfen ja nicht vergessen, 2026 ist ein Wahljahr. Wir wählen das Abgeordnetenhaus und da ist man ja immer eher geneigt, Geld auszugeben und schöne Geschenke zu verteilen, als die Leute nochmal so richtig zu verprellen, wenn man eigentlich auf die Wählerstimmen angewiesen ist. Also ich bin da sehr gespannt, welche Meinung sich da durchsetzen wird, sparen oder eben doch wieder Geld unter die Leute bringen.
Dann zum Abschluss noch die Frage nach zwei Projekten, die mich fasziniert haben im vergangenen Jahr, nämlich einmal der Vorschlag der CDU von Fraktionschef Stettner, eine Magnetschwebebahn in Berlin aufzubauen und das ewige Projekt Zentral- und Landesbibliothek in die Galerie Lafayette. Zwei sehr teure Projekte, beide so noch nicht im Haushalt irgendwie abgebildet. Gibt es irgendeine Chance oder seht ihr irgendwo eine Chance, dass das im nächsten Haushalt noch Platz haben wird? Weil irgendwann muss zum Beispiel auch für die Magnetschwebebahn mal langsam Geld eingeplant werden.
Und mit nächstem Haushalt meinst du jetzt 26, 27?
Ja.
Also ich sehe das überhaupt nicht. Aber die Verkehrssenatorin sagt ja immer wieder, sie finde das Projekt auch so faszinierend, genau wie der Fraktionschef Dirk Stettner, dass sie vielleicht irgendwie versuchen, über private Gelder das zu finanzieren. Aber wenn jemand so ein Risiko eingehen will, der muss ja wirklich dann richtig viel Geld auf dem Konto haben. Aber aus dem Haushalt selber zu finanzieren, sehe ich das überhaupt nicht. Und die Zentrale Landesbibliothek, so leid es mir tut, aber auch da wird es kein Geld geben, es sei denn Galerie Lafayette und Tishman Speyer als Eigentümer schmeißen das Gebäude dem Land hinterher kostenlos, dann vielleicht ja, aber auch da muss man ja noch investieren, um das umzubauen.
Also Cialo redet ja auch immer noch von privaten Investoren, die ja vielleicht und also ja. Der Kultursenator.
Schauen wir mal.
Aber bisher hat er immer viel geredet und konnte dann hinterher nichts vorweisen.
Also das Land Berlin nimmt Immobiliengeschenke im Augenblick dankbar an. Immobiliengeschenke hätten wir ganz gerne auch für ein anderes Problem, das die Stadt natürlich weiterhin zu bewältigen hat, nämlich die Unterbringung von Tausenden von Geflüchteten. Und genau da haben wir im vergangenen Jahr gemerkt, wie schwer das ist, die Menschen unterzubringen. Gebäude liegen nicht einfach rum, die man benutzen kann, schon gar nicht solche, die dann einfach von heute auf morgen bezogen werden können. Was glaubt ihr, wird die Großunterkunft in Tegel im Jahr 2025 dann tatsächlich mal auf 10.000 Plätze anwachsen? Denn im Augenblick sind sie schon auf dem Weg dahin. Der Ausbau auf 8.000 Plätze ist, glaube ich, sogar schon beschlossen gewesen.
Das ist schon länger beschlossen im Senat. Ja. Also wenn du mich, weiß ich nicht, wahrscheinlich Anfang 2024 gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich glaube, wir kommen da irgendwann mal hin. Im Moment habe ich eher das Gefühl, vielleicht nicht, weil in den letzten Wochen ist es auch runtergegangen in Tegel. Also es ist immer noch die größte Flüchtlingsunterkunft, die Deutschland, also nicht nur Berlin, die Deutschland überhaupt hat. Wir waren mal bei knapp 5.000, glaube ich, im September. Jetzt haben sie aber in den letzten Wochen mehr als 1.000, ich glaube so, also um die 1.200 Leute in andere Unterkünfte gebracht. Das sind jetzt auch keine kleinen Geschichten. Also unter anderem in Spandau gibt es einen, da sind, glaube ich, auch 700 Leute drin. Also da passiert was, wobei kleine Geschichte am Rande. In Spandau war das wohl ganz interessant, hat mir jemand so ein bisschen unter der Hand erzählt, dass es gar nicht so leicht war, Geflüchtete zu finden, die dorthin wollten, weil das ist auch nochmal eine große Unterkunft. Also das ist jetzt nicht die gemütliche eigene Zwei-Zimmer-Wohnung und da haben wohl auch einige Geflüchtete aus Tegel gesagt, ich will aber doch lieber und da muss ich jetzt selber kochen. Also sie haben wohl ein bisschen gebraucht, bis sie auch die Leute gefunden haben, aber im Moment kriegen sie tatsächlich Leute aus Tegel raus. Wir haben auch nicht mehr die riesigen Geflüchtetenbewegungen, die wir noch am Anfang 24 hatten, also beziehungsweise die wir vor allem auch 23 und so hatten. Also im Moment würde ich fast sagen, ich glaube nicht, dass es so viel anwächst, aber ganz klar ist natürlich, es ist wahnsinnig schwierig, andere Unterkünfte zu finden. Die sind glücklich über jede, die sie haben, aber teilweise werden ihnen ja auch Sachen, die eigentlich geplant waren, wieder abgesagt. Von daher schwierig, schwierig.
Denn das war ja auch das große Streitthema dieser Koalition. Wie bringen wir alle diese Menschen unter in der Stadt? Alle in Tegel und anderen Großunterkünften, am besten nur in Tegel, so wie es die CDU teilweise formuliert hat. Oder schaffen wir es, die Leute dezentral in vielen kleineren Unterkünften auf der Stadt in der ganzen Stadt zu verteilen, wie es Senatorin Kieseltepe von der SPD vorgeschlagen hat? Was meint ihr, könnte sie sich tatsächlich mit diesem Plan, es sind ja noch mehr als ein Dutzend Unterkünfte in Planung, kann sie den umsetzen oder wird es auf absehbare Zeit nicht diese vielen kleineren Unterkünfte überall in der Stadt geben?
Vielleicht erstmal kurz, ich glaube, die CDU würde dir widersprechen, dass sie sozusagen Großunterkünfte als das Nonplusultra ansieht. Sie stellt sich ja nur als die realistische dar, die sagt, finden wir auch nicht toll, aber es wird nicht anders gehen. Aber klar, das stimmt, es gibt da einen ganz klaren Kontrast. Also die SPD-Sozialsenatorin Kieseltepe sagt einfach, wir müssen das anders hinkriegen. Und sie hat ja nun auch jemanden zur Seite gestellt bekommen, den Flüchtlingskoordinator Albrecht Brömme, der ja wirklich auch ein reger Typ ist, der da sehr, sehr viel arbeitet. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit nochmal mit ihm gesprochen, er hat gesagt, ja, wir bräuchten eigentlich nochmal mindestens 50 extra von diesen kleineren Unterkünften. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, schon bei den 16, die der Senat ja mal beschlossen hatte, diese Containerdörfer, von denen rede ich jetzt, da gäbe es immer weiter Widerstand. Er sagt, also da kommen immer wieder die Bezirke noch an und sagen, ja, aber eigentlich wollen wir das ja doch nicht und bringen nochmal zwei Argumente, warum das nicht geht. Und ich meine, wir haben es gesehen in Hohenschönhausen, 510 sollten da in einem Containerdorf entstehen und das kommt jetzt doch nicht. Das heißt, da ist immer noch Bewegung drin. Von daher, also Weltlage plus das, was in Berlin noch passiert, das ist eine total volatile Situation. Von daher, also wenn ich eben gesagt habe, vielleicht kommen wir nicht bei 10.000 in Tegel an, das ist wirklich, glaube ich, Glaskugelleserei, wie du es ja am Anfang vom Podcast gesagt hast, Sebastian.
Ja, und Dirk Stettner, der Fraktionschef, sagt ja ganz eindeutig, 20 bis 30 dezentrale Unterkünfte über die Stadt verteilt, wird es mit uns nicht geben. Also der Traum von der Sozialsenatorin Kieseltepe, die Leute dezentral in kleineren Einheiten unterzubringen, der wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen. Erstens, weil man gar nicht die Standorte hat und zweitens, weil es auch wirklich am Widerstand der CDU hinhaltend scheitern wird.
Die halt sagt, es ist auch ein infrastrukturelles Problem. Ja. Ne? Die sagt ja nicht, wir wollen die Leute nicht bei uns in den Communities haben, die sollen mal schön da in sozusagen in ihren Ghettos bleiben, sondern die sagen, was ist mit Schulen, mit Ärzten, mit Einkaufsmöglichkeiten, mit allem drumherum und sie sagen, das kriegen wir nicht hin.
Kurzer Check mit unserem Finanzexperten. Jan, das ist der eine Bereich oder einer der Bereiche im Haushalt, wo tatsächlich auch nicht gekürzt wurde, vermutlich, weil es auch tatsächlich nicht geht, oder?
Klar, also man kann natürlich nicht Menschen, die ein Dach über dem Kopf brauchen, die was zu essen brauchen, die Betreuung brauchen, die Beschulung brauchen, denen sagen, nee, ist nicht. Das ist klar, das ist sozusagen eine Pflichtaufgabe. Aber wir wissen ja auch, und das wissen auch alle, die da waren, dass natürlich Tegel die teuerste und gleichzeitig die schlechteste Form der Unterbringung ist. Allein was da an Kosten für Sicherheit aufzuwenden ist, die Bedingungen, von denen will ich gar nicht reden, wie Leute da, ich glaube, man muss eher sagen, hausen und nicht leben. Das ist menschenunwürdig, kann man wirklich nicht wollen, will auch, glaube ich, niemand, aber ist nun dem geschuldet, dass Berlin keine Wohnung hat. Es gibt ernsthafte Überlegungen, die dahingehen, dass Berlin in diesem Jahr, also im Jahr 2025, eine Haushaltsnotlage erklären könnte und wahrscheinlich auch wird, um diese Kosten finanzieren zu können. Wir reden da nicht über Peanuts, wir reden da über 1 Milliarde Euro. Und das zeigt, glaube ich, auch, was da für ein Potenzial für Diskussionen drin ist, wenn gleichzeitig dann an vielen Ecken und Enden der Stadt Dinge, ja, dem Rotstift zum Opfer fallen. Da muss dringend was passieren. Und ich denke auch, da müsste dringend was passieren, dass man diese Kostenstruktur auch ändert, dass solche teuren Unterkünfte wie Tegel eigentlich nicht die Zukunft sein können.
Ein wichtiger Baustein auch der Frage, wie Senat und Bezirke weiter miteinander zusammenarbeiten, nicht nur bei der Frage der Flüchtlingsunterkünfte, ist das Thema Verwaltungsreform. Das große Versprechen von Kai Wegner und hier im Podcast heute unser drittes Thema mit Ausblick auf das neue Jahr. Es ist, um mal diesen Rückblick auf das vergangene Jahr noch mal zu wagen, uns das zu gönnen. Es ist der Bereich, in dem gefühlt, für mich zumindest, am wenigsten passiert ist. Also Kai Wegner hat sich das zur Chefaufgabe gemacht, die Verwaltung in Berlin zu reformieren. Und so richtig passiert ist irgendwie nichts.
Ach, das würde ich gar nicht sagen, dass nichts passiert ist, weil das ist ja ein Vorhaben.
Sagt ja, Jan sagt nein.
Ja, das ist ja das Gute am Podcast. Willst du erst, Sabine?
Nee, mach du ruhig erstmal.
Na, ich denke, das ist ja ein Thema, was gerade so historische Dimensionen hat, wo irgendwie schon unter Vorbürgermeistern diskutiert wurde, man müsste, man könnte, man sollte die Bezirke und das Land und überhaupt. Und dass Kai Wegner es nun allen Unrufen zum Trotz geschafft hat, die Opposition mit ins Boot zu holen, die Bezirke mit ins Boot zu holen, denn die sind ja auch notwendig, wenn man was ändern will und auch die Verfassung anfassen möchte. Und das sozusagen auf einen Weg gebracht hat, der jetzt so weit ist, dass es einen ersten Beschluss im Senat gibt, wo alle eigentlich sagen, jo, das ist die richtige Richtung. Wo klar ist, jetzt ist der Rat der Bürgermeister am Zuge nochmal, dann ist nochmal eine Senatsbefassung, dann geht es ins Parlament und soll eigentlich im Parlament schon so sein, dass alle relativ schnell Ja sagen können. Wenn das wirklich so kommt, wie es aussieht im Moment, dann würde ich sagen, dann ist da eine ganze Menge passiert. Nicht unbedingt auf der Ebene der Öffentlichkeit und der Wahrnehmbarkeit, aber im Backoffice, bei dem, was notwendig war. Aber ich würde dir recht geben, im Punkt Verwaltungsreform, wenn man auf die Bürgerämter guckt oder wenn man auf die konkreten Abläufe, Genehmigungsverfahren guckt, da ist noch nicht viel passiert.
Und jetzt Sabine.
Ja, genau das wäre auch mein Punkt gewesen. Weil ich fand es schon, also teilweise wirklich peinlich, wie dann wir immer wieder auch nachgefragt haben, gerade was dieses, das, was die Menschen jetzt direkt erstmal betrifft. Was ist da eigentlich Stand der Dinge? Und wie es dann immer hieß, ja, und ein bisschen braucht's noch und ja, es kommt schon. Und irgendwann, Dore, du warst, glaube ich, bei der Pressekonferenz auch, Senatspressekonferenz, wo Kai Wegner dann irgendwann gesagt hat, naja, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die wollen eigentlich gar nicht schnell einen Termin kriegen. Also es kam eine Ausrede nach der anderen. Und da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass die Leute auch mal merken, da tut sich was, dass ich wirklich, wenn ich auf die Seite gehe und einen Termin haben will, wenn ich mich anmelden, ummelden will und so weiter, dass ich dann auch die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen beispielsweise einhalten kann, weil ich eben schnell einen Termin kriege. Also da muss ich sicherlich was tun. Aber klar, Jan, du hast recht. Also wenn er wirklich jetzt diese große Verwaltungsreform über die Rampe bekommt, dann hat er wirklich was geschafft, der Kai Wegner. Also natürlich nicht er alleine, aber...
Ja, vor allen Dingen seine Staatssekretärin ist da ja sehr aktiv und ich würde jetzt die Mittelposition einnehmen zwischen euch beiden. Ich würde sagen, also die haben jetzt erstmal wirklich ein Jahr lang richtig analysiert, weil wir wissen alle, in der Verwaltung ist auch ziemlicher Wildwuchs. Und die Staatssekretärin hat jetzt Aufgaben und Zuständigkeiten analysiert, wer macht was.
Und 4.000 gibt es insgesamt in der Stadt. 4.000, ne?
Und ja, und was hat sie gesagt? Du hast die Zahl, glaube ich, präsent. Bei 300 oder 800 Aufgaben fühlt sich keiner zuständig oder weiß nicht, ob er zuständig ist.
Und so eine da, große Spanne. Genau, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also bei 3.200 ist wohl sehr klar, wer zuständig ist. An dem Katalog arbeiten. Also sie haben die Aufgaben identifiziert und jetzt arbeiten sie dran, wer ist eigentlich zuständig. Weil darum geht es ja, Zuständigkeiten klären. Ne? Bei 800 ist noch nicht ganz klar, wer zuständig ist. Und bei 300 fühlen sich bisher weder Landwirte, Land noch Bezirke zuständig.
Das muss man sich mal vorstellen.
Wer hat denn diese 300 Aufgaben eigentlich bisher gemacht? Uns ist leider auch noch nicht gesagt worden, was sind das eigentlich für Aufgaben? Ich würde das mal gerne wissen. Hat da einfach niemand was gemacht? Das heißt, 300 brachliegende Aufgaben, und hat das irgendjemand zähneknirschend gemacht und sagt jetzt, nee, das muss aber in Zukunft du machen?
Kein Bock mehr.
Ja, also das fand ich auch sehr erstaunlich, dass diese Zahl kam und wie die sich zusammensetzt. Leider bleibt die Staatssekretärin auch immer so griffige Beispiele, die Menschen unmittelbar angehen, so ein bisschen schuldig. Sie hat nochmal erklärt, dass Energie und Wirtschaft in zwei verschiedenen Bereichen ist. Naja, dann ist es halt so. Aha. Oder dass bei Personal die Innenverwaltung und die Finanzverwaltung zuständig ist. Das geht den Bürger, glaube ich, jetzt auch nicht so unmittelbar was an. Der ist wirklich daran interessiert, dass die Dienstleistungen eigentlich funktionieren. Wo er zum Bürgeramt gehen muss oder wo er einen Kfz-Brief beantragen muss und so weiter und so fort. Das interessiert die Leute ja wirklich. Und da bleiben sie bisher wirklich Antworten schuldig. Und das soll ja nun im nächsten Jahr fortgesetzt werden, dass dann diese Analyse darin endet, dass die Zuständigkeiten ganz klar definiert sind, was macht der Bezirk, was macht der Senat, und dass es dann auch in den Bezirken transparent ist und wahrscheinlich auch vergleichbar, weil manche Bezirke machen Dinge so, manche Bezirke machen Dinge ganz anders, dass man dann auch, wenn man in Steglitz-Zehlendorf unterwegs ist, genau dasselbe bekommt wie in Spandau oder in Marzahn-Hellersdorf. Und das ist, glaube ich, noch, wenn ich Verwaltung kenne, ein langer, langer Prozess, denn Verwaltung ist sehr träge.
Aber klar ist auch, es braucht eine Verfassungsreform. Glaubt irgendjemand, dass die 2025 auf den Weg gebracht wird? Denn für das, was Kai Wegner will, braucht er den ganz großen Wurf.
Im Moment sieht es so aus. Also der scheint das hinbekommen zu haben. Die Linken haben letztens noch mal ein bisschen rumgemoppert, weil irgendwie ihnen das mit den Bezirken doch nicht so ganz gepasst hat. Die seien nicht genug eingebunden. Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Ob da nicht tatsächlich versucht wird und ob es geschafft wird, die Quadratur des Kreises hinzukriegen. Weil wir wollen ja zum einen eine starke gesamtstädtische Steuerung, also mehr Durchgriffsrechte für den Senat. Gleichzeitig wird immer wieder betont, wir wollen aber auch starke Bezirke. Und ich habe letztens mit einer zusammengesessen, die arbeitet in der Verkehrsverwaltung, jetzt irgendwie nicht Leitungsebene, sondern sozusagen ganz normale Arbeitsbiene. Und die hat gesagt, ich glaube, das wird ganz, ganz furchtbar. Die Bezirke sind zu stark und wir können gar nicht so, wie wir wollen. Also ich bin super gespannt, wie sich das dann irgendwann ab 2026 wirklich in der Praxis zeigt, ob es funktioniert.
Genau, und die Bezirke, um auf Sabine einzugehen, erzählen genau das Gegenteil. Die sagen immer, wenn es brenzlig wird, dann zieht der Senat das an sich und wir werden entmachtet. Sieht man ja am das beste Beispiel ist ja der Görlitzer Park und der Zaun drumherum. Der Bezirk will ihn nicht, der Senat will es unbedingt, also zieht er das Verfahren an sich. Das ist bei Bebauungsplänen so, da ist durch das Schnellerbauengesetz ist ja jetzt auch das Zugriffsrecht des Senates deutlich gestärkt worden. Also das ist mal so ein Hin und Her, jede Seite erzählt, die anderen sind die Bösen. Und wir sind die Besseren. Und solange das nicht funktioniert, solange sich diese Verwaltung nicht als Einheit versteht, und zwar im Dienste des Bürgers, solange wird sich da wahrscheinlich auch nicht viel tun.
Aber ist es fair zu sagen, dass diese Reform, die Kai Wegner will, die diese Koalition will, eine Zentralisierung in Berlin also stärken soll, mehr beim Senat, weniger bei den Bezirken, beziehungsweise die wichtigen Aufgaben oder die ganz großen Entscheidungen dann doch alle beim Senat? Und die Bezirke machen das, was sie als verlängerter Arm des Senats machen sollen, als Teil der Verwaltung, was sie ja letztlich dann auch sind. Aber bei den ganz großen Dingen wird es dann immer in den Senatsverwaltungen entschieden.
Also ich glaube, das ist ein bisschen ambivalent. Also manchmal möchten sie gern an die Hand genommen werden. Sie sagen ja auch mal, Senat, mach du, wenn es Probleme gibt. Und manchmal möchten sie auch gern alleine agieren. Also das ist, glaube ich, sehr vom Handlungsfeld und vom Problem gerade sehr abhängig, wie das dann da läuft.
Wenn das so kommt, wie es jetzt angedacht ist, dann haben die Bezirke ja auch einen Punkt, wo sie wirklich einen Gewinn machen. Weil es soll ja zum ersten Mal wirklich festgelegt werden, dass der, der eine Leistung erbringt, dafür auch das Geld bekommt, um sie erbringen zu können. Jetzt ist ja immer so ein Zankapfel, dass die Bezirke sagen, wir kriegen irgendwas übergeholfen, müssen das erledigen, aber wir haben das Personal nicht, wir haben die Ressourcen nicht, und so weiter. Und wenn man das praktisch, das läuft an dem Label Konnexitätsprinzip, dann wenn man das hinbekäme, und dann noch unter den Sparbedingungen, die es in Berlin gibt, dann wäre, glaube ich, auch den Bezirken geholfen, dass sie dann vielleicht nicht starke Bezirke wären, aber immerhin Bezirke, die aus einer gewissen eigenen Kraft Dinge entscheiden und machen können und die auch selbst verantworten können.
Konnexitätsprinzip. Prinzip. Also, wer die Aufgabe machen soll, der kriegt auch das Geld dafür, um es kurz zusammenzufassen.
Ja, aber daran wie bei mir zu Hause. Wer einkaufen geht, kriegt Geld dafür.
Also ja, es ist ein weites Feld, diese wunderbare Berliner Verwaltung.
Und das werden wir auf jeden Fall 2025 genauso bestellen, dieses Feld, genauso wie bei allen anderen Themen. Dann, ich danke euch für eure Einschätzungen, für den Vorausblick auf dieses neue Jahr und dann schauen wir mal, wie sich das Jahr entwickeln wird. Wir werden auf jeden Fall hier jeden Freitag wie gewohnt in der Spreepolitik die Landespolitik analysieren, unsere Einschätzung dazu geben und informieren. Ich danke euch und wir sehen uns bald an gleicher Stelle genau hier in diesem Studio.
Vielen Dank.
Bis denne.
Tschüss.